Moin und herzlich willkommen zum IT-ist-alles-Update. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch die Welt der IT. Wir bringen Licht in den Dschungel der IT-Begriffe und zeigen dir, wie moderne Technologien unser Leben beeinflussen. Viel Spaß beim Hören!
Moin und herzlich willkommen zur 27. Folge von IT ist alles, das Update. Heute mit meinem lieben Kollegen Malte Keller. Moin Malte.
Hallo Ulfi.
Ey, jetzt arbeiten wir schon 7 Jahre zusammen, länger sogar schon, wir sind im 8. Jahr.
Ja.
Und jetzt das erste Mal hier gemeinsam am Podcast-Mikro. Ich freue mich, dass du dabei bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich auch sehr. Ich habe tatsächlich vor kurzem jemandem gesagt, wie lange ich hier bin, seit 2016. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, ich werde bald 10 Jahre hier sein, wer hätte das gedacht. Aber ey, wenn es einem gefällt und cool ist, dann ist das auch in Ordnung.
Du kommst halt auch immer noch wie 28 ein bisschen, finde ich.
Ja, aber ich verstehe die Frage nicht, weil ich bin 28.
Ja, krass, 10 Jahre. Glückwunsch, das ist eine lange Zeit.
Ja, ist ja noch nicht so weit, aber bald. Ja, okay. Danke trotzdem, nehme ich schon mal an.
Vorab.
Hoffentlich bringt es keinen Unglück, ja.
Worüber wir heute sprechen wollen, ich leite mal so ein bisschen ein. Wir reden ja hier auch in diesem Podcast ständig über Digitalisierung, über KI, über Effizienz in der Cloud, aber dafür muss es ja auch, zumindest wenn das Ganze irgendwie auch über die Landesgrenzen hinaus stattfindet, eine rechtliche Grundlage geben. Und diese rechtliche Grundlage, die wackelt alle paar Jahre. Und gerade sieht so aus, dass es auch mal so richtig ungemütlich werden kann. Denn der transatlantische Datenverkehr, der steht mal wieder auf der Kippe. Was das bedeutet, darüber würde ich heute gerne so ein bisschen mit dir sprechen und dir vielleicht erstmal die Eingangsfrage stellen. Was ist denn so die aktuelle Grundlage für den transatlantischen Datenaustausch? Vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal einen Fokus legen zwischen der EU und den USA.
Grundsätzlich gibt es dafür ein Instrument, das nennt sich Data Privacy Framework. Mhm. Das ist so eine Zertifizierungsstelle in den USA, da können sich US-Unternehmen zertifizieren. Das ist dann ein Abkommen zwischen dem Handelsministerium und der EU. Und da müssen noch verschiedene Anforderungen erfüllt sein. Und wenn man die von den US-Unternehmen dann dementsprechend erfüllt werden, dann werden die da gelistet. Und da muss man sich immer wieder rezertifizieren. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ich will Daten transferieren in die USA, dann würde man als erstes in diese Liste gucken und gucken, ist das Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeiten möchte, da zertifiziert.
Okay.
Und das wäre dann die Grundlage. Das gilt aber tatsächlich aktuell nicht für alle Unternehmen, also nicht alle US-Unternehmen beispielsweise sind da zertifiziert. Es kommt halt immer ein Stück weit drauf an.
Wer zertifiziert die denn?
Da gibt es eine Stelle tatsächlich, ja. Das ist von dem US-Handelsministerium, die werden das machen. Ich muss dir tatsächlich sagen, wer genau jetzt die Zertifizierung hat, weiß ich nicht, aber ja. Es ist eine Abstimmung zwischen EU-Kommission und dem Handelsministerium eben, wie gesagt, genau.
Ja.
Und dann werden die dort gelistet.
Okay. Es gab ja auch mal den Privacy Shield. Was war das und warum wurde der gekippt?
Genau, ja. Gute Frage, das ist tatsächlich der Vorgänger, also quasi dasselbe Konstrukt davor. Genau, hieß Privacy Shield, war ein bisschen anders von der Zertifizierung und so weiter her und wurde dann nachher auch, wie du gerade schon richtig gesagt hast, der wurde gekippt von einem Datenschutzaktivisten, das ist ein Jurist aus Österreich, der heißt Max Schrems und das Urteil wurde auch nach dem benannt, das heißt das Schrems 2 Urteil, das hat man ganz oft gelesen.
Krass.
Da war es tatsächlich so, dass der sich beschwert hat oder eine Klage eingereicht hat beim Europäischen Gerichtshof und dann wurde das halt auf Herz und Nieren geprüft und dann wurde festgestellt, okay, das ist nicht ausreichend. Da waren halt so ein paar Dinge, die denen nicht gepasst haben, sagen die, nee, Datenschutz, das passt da nicht so richtig. Und dann war es lange ruhig, also gekippt wurde das, glaube ich, bin mir nicht sicher, aber 2020, glaube ich.
Mhm.
Und dann war es lange ruhig und jetzt seit 23 im Sommer, oh Gott, hoffentlich jetzt sehe ich nichts Falsches, ja, wahrscheinlich, doch, muss 23 gewesen sein, gibt es halt dieses den DPF, den Data Privacy Framework.
Krass, Max Schrems, schon Legende im Datenschutz, oder? Kann man
ja,
so sagen?
Also, doch, ja, kann man so sagen, auf jeden Fall, aber kommt, er ist halt also ein Aktivist, ne? Der ist schon ein Hardliner, was das Thema angeht. Aber andererseits tut er ja was Gutes für uns alle und für die für den Datenschutz. Deswegen denke ich schon, ja. Und er ist auch ein smarter Kerl. Also ich habe den schon öfter gesehen. Also digital, aber auf so Events. Und schon cool. Der ist auch sehr eloquent.
Ich kann verraten, wir sprechen gerade mit ihm, um ihn zum Security-Kongress zu holen am 25.09. Es ist noch nicht in trockenen Tüchern. Max, falls du das hörst, liebe Grüße. Wir hätten dich gern dabei. Und wir versuchen das gerade möglich zu machen.
Stark, weil gerade eben, heute Morgen bin ich Christian über den Weg gelaufen, einem unserer Geschäftsführer.
Ja.
Und der hat über den ganzen Flur gebrüllt, Malte, wir haben Max. Und dann habe ich gesagt, was? Und er sagt so, ja, wir haben Max. Ich so, Max Schrems, hat das geklappt? Und er sagt, ja, sind noch ein paar Feinheiten und so weiter, aber klappt wahrscheinlich.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, cool, ich bin heute im Podcast mit Ulf, wir sprechen quasi über das Thema, darf ich das droppen? Und dann hat er gesagt, Ja, warte nochmal. Jetzt hast du es gedroppt und ich finde es umso besser. Ja, cool. Also wenn der kommt, freue ich mich sehr drauf. Ein Hochkaräter auf jeden Fall.
Ja, absolut. Würde mich auch sehr freuen. Lass nochmal drauf blicken. Warum ist ein Datenschutz allgemein so ein sensibles Thema im Verhältnis zwischen Europa und den USA?
Also grundsätzlich wird es daran liegen, denke ich mal, es gibt einfach ein komplett unterschiedliches Verständnis der beiden Länder zu dem Thema Datenschutz und Privatsphäre. In der EU haben wir halt grundsätzlich Datenschutz als Grundrecht, das ist halt verankert.
DSGVO, die es hier gibt.
Genau, die haben wir auch. Das Bundesdatenschutzgesetz auch in Deutschland vertieft das noch. Mhm. Und jetzt haben wir ja auch so das Thema KI-Verordnung. Das ist ja auch so, also da ist jetzt nicht expliziter Datenschutz benannt, aber es ist irgendwie alles ein bisschen geregelt, ne?
Ja.
Und in der USA ist halt viel mehr der Fokus, sag ich mal, auf wirtschaftliche Freiheit und nationale Sicherheit. Und gerade das Thema, das letzte Thema nationale Sicherheit ist auch ein bisschen so der Kritikpunkt,
ja,
dass irgendwie die Behörden in den USA dann halt auch, wenn sie irgendwie aus solchen Gründen vielleicht Zugriff haben wollen auf Daten, dass sie die auch kriegen. Ne? Da gibt es so verschiedene auch Mechanismen, da gibt es nur ein Wort, das hört man oft, Cloud Act. Und dann stellt sich immer die Frage, wenn jetzt eine US-Behörde sagt, beispielsweise zu Microsoft, hey, gib mir die Daten, sagen die dann, nee, dürfen wir nicht, weil wir uns an den Datenschutz halten, der in der EU gilt und wir sind EU-Bürger involviert. Oder gehen die Daten nachher raus? Und das ist nachher so am Ende des Tages irgendwie so ein Kritikpunkt.
Oh, krass. Die EU ist da nicht der einzige Partner, mit dem die USA Probleme hat. Mit China gibt es ja auch da Themen, unter anderem rund um TikTok, wo ja es diese Forderung gibt, dass TikTok das US-Geschäft quasi verkauft an Unternehmen aus den USA, was ja auch irgendwie schwierig ist. Ne? Also ich bin natürlich jetzt Außenstehender, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, all das, was in den USA stattfindet, kapselt man in irgendeiner Weise ab und verkauft das, also schneidet sowas ab von dieser App, finde ich auch irgendwie schwierig, weil da gibt es ja auch die Bedenken der Daten, die dann da vielleicht den Chinesen zur Verfügung stehen. Wobei Donald Trump da letztens auch in irgendeinem Interview gesagt hat, ja, auf TikTok sind ja nur Kinder und die Daten können die Chinesen haben. Was ist das für eine Aussage?
Ja, quasi. Ja, ich denke, das ist auch irgendwie ein Stück weit, also es geht nicht so tief rein, aber dann merkst du vielleicht auch ein bisschen diese Doppelmoral, ne? Also zum einen zu sagen, ja, wir wollen nicht, dass US-Kinder TikTok nutzen, weil dann sind die Daten ja in China.
Ja.
Ja, und was ist mit der EU? Wenn die Leute hier sagen, ey, wir nutzen hier die ganzen US-Apps, die ganzen Socials, dann sind unsere Daten da. Da ist dann irgendwie, weißt du, in Ordnung.
Ja.
In Ordnung ist immer schwierig, ja.
Ich merke das auch immer, wenn wir Tools nutzen wollen, brauchen wir eine Auftragsdatenverarbeitung, einen Vertrag dazu und zu regeln, wo werden welche Daten gespeichert und so. Das ist teilweise sehr, sehr umfangreich, gerade wenn man halt mit Anbietern zusammenarbeitet, die halt die Daten in den USA hosten. Und der durchschnittliche Datenschutzbeauftragte ist immer happy, wenn es Serverräume in Europa gibt und nicht in den USA, oder?
Ja, also man muss sagen, grundsätzlich, das hört sich immer gut an, aber die Frage ist natürlich am Ende des Tages, ob jetzt ein Server hier steht oder in den USA, wie die nachher connected sind miteinander. Das wissen wir auch am Ende des Tages nicht. Und es werden ja auch viele Standorte von US-Anbietern beispielsweise in Irland stationiert. Das ist ja auch EU.
Aus Steuergründen auch häufig, ne? Oder auch aus Datenschutzgründen.
Ich wahrscheinlich da. Also Steuern ganz bestimmt, denke ich mal. Bin ich aber jetzt auch Laie.
Ja.
Aber klar, auch ein Datenschutzgrund, ne? Dann schließt du einen Vertrag nachher mit einer europäischen Gesellschaft. Aber die gehört natürlich nachher zum großen Ganzen.
Ja, stimmt.
Aber du hast schon recht. Also ja, Serverstandort EU ist super. Deutschland natürlich immer noch besser. Und es gibt ja auch bei Microsoft dieses EU-Boundary jetzt, da kannst du extra so einstellen und dann werden deine Daten nur in der EU auch verarbeitet. Also es ist so eine Möglichkeit, das hat mir zuletzt, habe ich da mit Sarah auch drüber gesprochen, Kollegin aus Modern Infrastructure.
Ja, die hier in der letzten Folge zu Gast war, Sarah Kislyuk, mit der ich über Change Management und KI gesprochen habe.
Ja, siehst du auch, ein sehr spannendes Thema, cool.
Absolut. Jo, lass uns mal schauen, wir haben eben kurz über Donald Trump schon gesprochen. Mhm. Welche Auswirkungen hat die Wahl denn von Donald Trump jetzt auf das bestehende Datenschutzabkommen, also diese EU-US-Data-Privacy-Framework, was du eben schon angesprochen hast, bisschen sperriger Name.
Weißt du,
die brauchen nochmal gutes Marketing, für einen geilen Namen.
Ja, ich sag dir was. Das zieht sich im Datenschutz durch. Die Wörter sind nur solche Wörter. Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten.
Ach,
Datenschutzfolgeabschätzung.
Ja.
Auftragsverarbeitungsvertrag. Ey, es ist grausam. Wirklich, es ist absolut grausam. Auf deine Frage zurückzukommen. Ja, ich glaube, abgesehen vom Datenschutz, ist das ja schon teilweise einfach super strange, was da gerade passiert.
Mhm.
Du guckst dir morgens die Nachrichten an und dann liest du wieder, irgendein Dekret wurde wieder erlassen und eins absurder als das andere und so weiter. Deswegen, Experten sagen, das ist jetzt auf der Kippe, ne? Also es ist jetzt so, wer weiß, was der macht. Also er hat, eine Maßnahme war zum Beispiel, ich weiß nicht, wie die Behörde heißt, aber die haben da so eine Stelle gehabt, da waren Leute aus den USA, von der Regierung, die haben da gearbeitet, das war so eine unabhängige Datenschutzbehörde quasi.
Ja.
Und die sind auch dann für irgendwie ein Stück weit dafür zuständig und unterstützen, dass das DPF läuft und so weiter. Und die wurden halt direkt irgendwie im Januar oder so, wurden die entlassen.
Ach krass.
Das war halt so ein Move von ihm.
Ja.
Und ich glaube, da geht es auch immer viel um Macht zeigen. Steht auf der Kippe. Also man, also grundsätzlich würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich können wir uns darauf einstellen, dass es nicht mehr lange dauert, dann ist das DPF passé. Und dann haben wir wieder die gleiche Situation wie nach dem Privacy Shield.
Krass. Also glaubst du, America First gilt bald auch im digitalen Raum? Ich meine, es gibt ja an vielen Stellen irgendwie, dass die US-Regierung dann in Person von Donald Trump Dinge irgendwie ändert und in der Prioritätensetzung Amerika auf Platz 1 setzt. Ist das auch was diese digitalen Themen und den Datenschutz betrifft?
Also wissen tue ich es nicht, ja. Aber du kannst stark davon ausgehen, wenn das in allen Bereichen so gilt, wie das jetzt gerade so ist mit den Zöllen beispielsweise etc., dann wird vor Datenschutz kein Halt gemacht.
Ja, krass.
Weil wenn Datenschutz nachher die Produkte hemmt, gerade der großen Digitalfirmen, und das ist ja in vielen Bereichen so, ne, sagen wir mal die Frage, wie die Durchsetzung nachher ist, aber grundsätzlich, dann ist das so wahrscheinlich, ja. Aber gut, wir werden sehen.
We will see. Letzte Frage vielleicht. Was bedeutet diese unsichere Rechtslage denn jetzt für Unternehmen in Europa oder auch in Deutschland, die US-Dienste nutzen, also Amazon Web Services, die Google Cloud oder Produkte von Microsoft 365? Das betrifft ja gefühlt jedes Unternehmen.
Ja, ist so. Also ohne geht es bei den meisten nicht. Ne?
Ja.
Also wir sagen immer als Datenschützer, eine europäische Alternative sollte man vorziehen.
Ja? Ja.
Welche europäische Alternative sollen wir denn jetzt nehmen zu Microsoft oder zu diesen großen Cybersecurity-Herstellern?
Ja.
Schwierig. Ja, grundsätzlich heißt es erstmal nichts. Das ist eine solide Grundlage aktuell noch, die kann genutzt werden. Eine Brücke, wenn man so möchte, aber man muss trotzdem irgendwie ein Auge, und jetzt ist ein cooles Bild, ein Auge auf die Statik haben. Weil ganz ohne, das sage ich oft bei Kunden, deswegen habe ich das so parat jetzt hier, weil ohne wird es nicht gehen. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass es gekippt werden kann, aber aktuell funktioniert es noch. Ne?
Okay.
Also vielleicht nicht ganz bläugig loslaufen, aber grundsätzlich ja vorsichtig sein und weiterhin beobachten, wie die wie das Ganze sich verändern wird.
Ja, bin ich auch gespannt. Wir haben ja im Vorgespräch auch nochmal kurz drüber gesprochen. Es ist halt auch schwierig, so wirklich gute Alternativen zu finden. Hier die Kollegen und Kolleginnen von SWR2 Wissen, großes Lob, einer meiner Lieblingspodcasts, haben letztens eine Folge gemacht, Ämter ohne Microsoft, warum Behörden freie Software nutzen wollen. Können wir nochmal in den Shownotes verlinken. Habe ich mir auch angehört. Finde ich erstmal einen Gedanken, den ich nachvollziehen kann, dass man natürlich nicht in so eine Abhängigkeit kommen möchte.
Ja.
Aber die dort beschriebenen Alternativen kannte ich teilweise überhaupt gar nicht, noch nie gehört, und da habe ich mir auch die Frage gestellt, kann man die Workflows, die man so hat, die man mit Word, Excel, PowerPoint und Co. nutzt, kann man das wirklich alles mit Open Source abbilden?
Ja.
Ist eine gute Frage.
Ist eine gute Frage, und dann die Kernfrage wird immer sein, ist die Performance ausreichend und genauso gut?
Ja.
Und was sagen die Kosten? Ne?
Definitiv.
Das ist ja das Thema nachher meines Tages, und ich glaube, jeder und jede wird mir zustimmen und sagen, ey, wenn wir das gleiche Produkt zu ungefähr gleichen Konditionen mit der gleichen Performance aus Europa kriegen würden,
ja,
auf jeden Fall, warum nicht?
Ist so. Es gibt auch Use Cases, wo Behörden das schon probiert haben. Die Stadt München hat es über 10 Jahre ohne Microsoft probiert und ist jetzt vor 1-2 Jahren Rolle rückwärts.
Okay.
Unfassbare Migrationskosten dann, wieder beim Einführen der Microsoft-Produkte.
Ja.
Reden wir von mehreren tausenden Mitarbeitenden. Das ist so ein Case, wo es nicht geklappt hat. Also scheint auch sehr herausfordernd zu sein.
Ah, okay, dann ist die Hoffnung wahrscheinlich sehr gering.
Ja.
Da gehe ich auch erstmal von aus.
Hängt aber natürlich auch mal von den zuständigen Entscheidern ab, ne? Wenn sich der Bürgermeister oder whatever ändert, der dann vielleicht da die Entscheidungsgewalt hat und der sagt, ich möchte aber gerne hier mein PowerPoint haben, dann kann das durchaus sein, etwas sein, was da entscheidungsbegleitend ist.
Ja. Und was würden wir beide machen ohne unsere geliebten Socials, also ohne Instagram und BeReal und Snapchat?
Absolut.
Ey, da gibt es ja auch keine europäische oder deutsche Alternative.
Es gibt bald eine neue App von den BeReal-Machern, erzähle ich dir gleich nochmal im Nachgespräch.
Okay, freue ich mich sehr drauf. Ich habe auch noch eine Geschichte zu BeReal, die erzähle ich dir auch.
Okay.
Und Netflix.
Malte, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist.
Sehr gerne.
Wir sind erstmal durch mit dem Thema. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und danke, dass du mit am Start warst.
Sehr gerne, danke dir auch.
Und euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war das IT-ist-alles-Update. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel.